Super. Ja, ich werde weiter Host bleiben, das läuft super. Okay.
Klatschen wir doch einfach nur einmal.
Okay. Also, eins, zwei, drei.
Ringfrei für Kappa-Haters, dem Podcast mit eurem Host Marco und seinen Gästen.
Look what we got over here. A cup of haters. A cup of haters.
Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von Kappa Haters, eurem Lieblings-Wrestling-Podcast. Anders als das Intro, was ich gerade da vorgeschnitten habe, vermuten lässt, hört ihr jetzt nicht den Dennis, noch nicht den Phil und auch das Debüt von Calvin wird etwas verschoben. Die Aufnahme war gestern im Kasten. Euphorisch wie ich bin, habe ich das auf Twitter auch schon verkündet. Ey, hier heute alles anders, ich bin nicht dabei, dafür ist Calvin dabei, alles hulle hulle und toll. Höre mir die Aufnahme an. Und es ist ein massives Echo auf einer Spur gewesen. Und zwar diesmal so sehr, dass ich es nicht korrigieren konnte. Alles Regeln und Versuchen hat nichts geholfen, die ganze Aufnahme dadurch in der Uhr. Da ich aber versprochen habe, heute abzuliefern, bleibt mir nichts anderes übrig, als euch heute alleine meine Review über Raw und SmackDown dieser Woche zu geben. Das wird dann naturgemäß, weil es keinen Gesprächspartner gibt, nicht ganz so ausführlich sein wie sonst. Aber ich möchte ungern euch noch länger warten lassen, zumal ich auch einfach keine Zeit habe, es zu einem Zeitpunkt zu machen. Und ihr seid es gewohnt, zum Wochenende die geballte Ladung Wrestling von uns zu bekommen. Und dem komme ich natürlich sehr gerne nach. Was gibt's Neues hier? Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Das Projekt Mindfuck ist endgültig gestartet, ist auch gut gestartet. Also ich bin da sehr zufrieden. Man merkt halt, dass Wrestling an sich dann doch noch Nische ist und kaum geht es um ein anderes Thema, sind die Downloads gleich in einem ganz anderen Bereich. Und das, obwohl ich nicht mal alle Zahlen sehe, denn iTunes hat offensichtlich wieder etwas so komplett geändert, dass man diesmal gar keine Downloadzahlen von iTunes mehr bekommt. Trotzdem sind die Zahlen, die ich von anderen Hosts so bekomme und wo das überall so gelagert ist, ziemlich gut. Auch was Kappa Haters angeht, ich bin da nicht unzufrieden, zumal ich jetzt eher gedanklich die iTunes-Zahlen, die vorher auch mal da war, noch drauf zähle und insofern alles schick. Ich hoffe, dass sie das bald wieder ändern, dass man sieht, wo man steht. Aber deswegen ist es wichtiger als je zuvor, und das betone ich jetzt gleich am Anfang, dass ihr bitte mal schaut, ob ihr uns bei iTunes, bei Podcast Addict oder wo auch immer es uns gibt, schon geliked habt, abonniert habt, uns vielleicht sogar eine Bewertung oder eine Rezension dagelassen haben. Das ist ultra wichtig. Hier rede ich hier nicht nur für Kappa Haters, sondern auch für Mindfuck oder die Podcast WG, denn sonst ist es endgültig nicht mehr machbar, gegen die Großen zu bestehen, wenn iTunes nicht mal mehr Downloadzahlen mitwertet, sondern wirklich nur noch Abos und Rezensionen. Sonst sind wir alle nur unter ferner Liefen und werden einfach viele kleine Podcast-Projekte aussterben. Denn auch wenn wir das letzten Endes machen, weil wir Spaß dran haben, Spaß am Schnacken, Spaß daran, mit den anderen Podcastern zusammenzuarbeiten, ist ja doch so, dass man sich irgendwie wünscht, dass Leute da draußen sich das anhören. Und wir machen es ja nicht nur für uns. Und wenn jetzt als Beispiel sonst eine Sendung mit 300, 400 Mal die Downloadzahlen sich eingependelt hat, jetzt aber da drei Viertel einfach mal weg sind in den Statistiken, heißt das, ich gucke hier drauf und denke mir, was, die letzte Sendung wurde nur 70 Mal angehört, was ist denn da los? Und das ist dann schon ein bisschen demotivierend und deswegen hoffe ich, dass ihr mich da unterstützt, dass ihr unsere Projekte, speziell jetzt Kappa Haters, wieder nach vorne bringt. Die letzten beiden Ausgaben sind wir leider auch nicht in den Charts aufgetaucht, das heißt, offensichtlich sind da auch ein paar Abonnenten abgesprungen oder es liegt daran, dass iTunes das umgestellt hat, weiß ich noch nicht so genau. Ich hoffe, dass ihr uns die Treue haltet, dass wir immer noch das machen, was ihr gut findet. Und wenn nicht, bitte ich euch einfach, uns das zu schreiben, wenn wir irgendwas ändern sollen. Wenn ihr sagt, keine Ahnung, bring mir Abwechslung rein, andere Gäste, mach's alleine, egal was, schreibt uns einfach, gebt uns Feedback. Und ganz wichtig, bewertet uns, rezensiert uns und teilt unsere Beiträge weiter. Egal, ob das bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram oder bei, keine Ahnung, Buschtrommel, YouTube, was ihr euch auch einfallen lasst. Erzählt's weiter. Ich glaube, dass jeder von euch auch ein paar Kumpels hat, die Wrestling ganz gut finden oder jemanden kennt, der jemanden kennt. Erzählt weiter, sagt, dass wir da sind, dass wir jede Woche abliefern und so können wir weiter wachsen. Ich hatte ja jetzt die ganze Zeit großspurig angekündigt, dass es in Kürze Patreon geben wird. Das werde ich jetzt aufgrund dieser Umstellung erstmal noch auf Eis legen, weil ich einfach nicht einschätzen kann, sind die Downloadzahlen zusammengebrochen oder ist es so einfach, dass die nicht mehr gewertet werden. Und deswegen warte ich da noch ein bisschen, weil wenn ich jetzt tatsächlich so einen Zusammenbruch der Downloadzahlen erreicht hätte, dass jetzt aus 300, 400 Downloads noch 70 übrig geblieben sind, dafür brauche ich kein Patreon starten. Das ist Quatsch. Dann würde ich es einfach lassen. Und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Gut, ja, insofern macht Werbung für uns. Und gibt es sonst noch was Neues zu berichten? Ja, nächste Woche wird es dann das Debüt geben von Calvin. Der arme Kerl ist jetzt, glaube ich, ziemlich frustriert, weil jetzt in der letzten Ausgabe er ja dabei gewesen wäre zum ersten Mal und er sich auch darauf gefreut hat und jetzt leider die Spur komplett in der Uhr ist. Nächstes Mal ist er dann dabei und dann wird es dann in 2 Wochen eine große Sendung geben, wo dann auch der letzte Pay-Per-View des Jahres Thema sein wird. Nächste Woche wird Tribute to the Troops noch Thema sein, also gibt es da auch jeweils mehr zu besprechen. Und zwischen Fest und Neujahr wird es noch ein Special geben. Und zwar werden erstmalig dieses Jahr dann von uns quasi virtuell die Cup Awards ausgeschrieben. Wir machen so ein kleines Jahres-Best-of-Ranking für uns. Ich habe mir 10 Rubriken überlegt, die unter anderem Superstar des Jahres, weiblicher Superstar des Jahres, Fehde des Jahres, aber auch schlechtester Superstar des Jahres, schlechteste Geschichte des Jahres und so weiter. What the fuck im Moment. Ähnlich wie die Slammer Awards gibt es jetzt dann, oder Slammy Awards, gibt es dann halt auch die Cup Awards. Und das werden wir in der letzten Woche machen, zwischen Fest und Neujahr. Da kriegt ihr nochmal was auf die Ohren zum Jahresausklang. Und wenn alles klappt, zumindest sieht es derzeit danach aus, werden das Phil von den Sofa-Samurais, Dennis und ich machen. Und dann gibt es nochmal was, da könnt ihr noch, ach ja, da gab es noch die Fehde, keine Ahnung, für mich klare Anwärter auf die Fehde des Jahres wäre zum Beispiel Jericho gegen Kevin Owens, die ganze Geschichte drumherum und. Aber da gibt es mehrere, die zur Auswahl stehen und da könnt ihr gespannt sein, was da kommt. So, ich würde sagen, das war genug der Vorrede. Da ich keinen Gegenpart habe, ist es sonst vielleicht auch ein bisschen langweilig für euch. Und dann würde ich in die Sendung einsteigen. Und wie immer starten wir natürlich mit WWE Raw, welche am Montag lief, in Los Angeles im Staples Center aufgezeichnet wurde. Immer gute Stimmung im Staples Center. Das zeigte sich auch gleich, als Kurt Angle rauskam, der mit lautstarken You Suck-Rufen, die natürlich bei ihm freundlich gemeint sind, begrüßt wurde. Und er hat das Titelmatch hypen wollen, welches es am heutigen Abend gibt, und zwar das Tag Team Titelmatch zwischen The Bar, die aktuell den Titel haben, und The Shield, die den wieder haben wollen. Und er wolle auch den Gegner von Roman Reigns verkündigen, der an dem Abend seinen IC-Titel verteidigen soll. Und gerade als er das machen wollte, kam sein Sohn raus, Jason Jordan. Dieser wurde lautstark ausgebuht, also das ist schon so, obwohl er, das nimmt schon Reigns Charaktere an und das ist schon echt hart. Nach Reigns fragte er auch, er wolle ihn herausfordern. Kurt Angle meinte aber, nein, du hast ja das Knie noch kaputt, zumindest hat das angedeutet, aber nein, er wäre fit und er könnte ihn schlagen. Und hat er den Satz gesagt, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe, ich brauche eine Chance, Dad. Und naja, Roman Reigns kam dann raus und meinte ihm, wenn du irgendeine Chance haben willst, solltest du nicht deinen Papi fragen, sondern denen, die verdienen. Abgesehen davon will ich nicht gegen dich kämpfen, sondern gegen Joe. Dieser kam auch raus und sagte, ja, du kannst ja dich ja um Jason Jordan kümmern, denn ich gebe dir nur 5 Sekunden Bedenkzeit, mich herauszufordern. Ansonsten gibt's Backenfutter. Jordan hielt es dann für eine tolle Idee, aber Joe herauszufordern. Und Reigns hat sich gedacht, nee, ich beschütze den Kleinen mal lieber, hat ihn zur Seite geschoben und darauf hat er dann Belly-to-Belly-Suplex gegen Roman Reigns gemacht. Kurt Angle fand das nicht so lustig. Reigns meinte, okay, dann muss Joe halt warten und jetzt geht's erstmal auf die Fresse für Jason Jordan. Und Joe ist dann einfach auf der Stage stehen geblieben und hat sich das angeschaut. Das Match kam dann auch direkt. Es war ein IC-Titel-Match. Welches Roman Reigns dann doch relativ klar nach einem Spear gewinnen konnte gegen Jason Jordan. Hier war es ein typisches Jason Jordan Match. Am Anfang darf er ein paar coole Aktionen zeigen. Ich habe auch nie gesagt, dass er nichts kann. Aber letzten Endes dann war wieder das typische, oh, ich falle ganz doll, mein Knie tut dann doch weh, was er jedes Mal macht, wenn er merkt, dass er verliert. Das ist einfach nur alberne Scheiße. Der Typ nervt mich so unfassbar. Seit, ich glaube, das war einer der ersten Folgen, wo wir schon gesagt haben, dass die Geschichte mit Kurt Engel und dieser Sohn-Geschichte schon kacke war. Und das zieht sich seitdem, ist es einfach nur nervig. Dass er den Titel von Roman Reigns sich nicht holt, war relativ klar. Dadurch, dass Joe jetzt noch mit drin ist, scheint das alles auf so ein Triple Threat Mist rauszulaufen. Ich find's nervig. Als Eröffnungsmoment okay. Roman Reigns wurde dort auch nicht so ausgebucht wie sonst, ist aber auch ein Kunststück, denn gegen Jason Jordan können die momentan, glaube ich, stellen, wen die wollen, weil Jason Jordan einfach gehasst wird, genau wie von mir, und das zu Recht. So, nach dem Match hat sich Samoa Joe natürlich das Mikro geschnappt und hat dann irgendwie angemerkt, dass Roman Reigns ja ziemlich müde wirkt und ob das Kind ihn zu sehr ausgepowert hätte. Und Roman Reigns habe ja an diesem Abend schon schlechte Entscheidungen getroffen und daher werde er in den Ring steigen und Reigns schlafen schicken. Joe hat dann auch Reigns attackiert, aber Jordan hat eingegriffen und hat so ein Swingback-Suplex gegen Joe ausgeführt. Jordan hat dann lautstark Joe irgendwie aufgefordert, wieder in den Ring zu kommen, aber das ging wohl Roman Reigns auf die Nerven, denn der hat dann mit einem Superman-Punch das Ganze beendet. Naja, also leicht chaotischer Anfang. Kurt Engel hat Backstage telefoniert mit Stephanie McMahon und meinte dann auch, oh ja, sorry, ich kriege die Show schon wieder in den Griff. Und dann kam aber Jordan rein und meinte, ich will ein Match, ein Rematch in der nächsten Woche, außerdem mit Match gegen Samoa Joe. Und dann hat Kurt Engel gesagt, ich muss gar nichts dir geben, obwohl das Jordan mehr oder weniger verlangt hat. Und darum hat er auch gesagt, jetzt Jordan jetzt erstmal raus hier aus dem Büro, komm erstmal runter. Aber plötzlich kam Joe reingestürmt und hat dann quasi Jordan an die Wand geklatscht und hat dann gesagt, wie der Vater, so auch der Sohn, richtig? Und das fand Kurt dann nicht so lustig. Na gut. Alexa Bliss war zu sehen, die sich für das nächste Match an den Kommentatorentisch setzte. Da wussten wir schon, okay, hier kommen jetzt die Damen ins Spiel. Das war auch Paige, die begleitet wurde von den anderen beiden Damen, Sonya und Mandy von der Absolution, gegen Sasha Banks, die sich Verstärkung von Bayley und Mickie James geholt hat. Das Match, naja, also draußen ging es relativ schnell ab und das heißt, dass Bayley und Mickey ausgeschaltet wurden von Sonya und Mandy, wodurch Sasha Banks sich ablenken ließ und Paige das Match dann nach der Rampage gewinnen konnte. Soweit nichts Ungewöhnliches, schließlich wollen die Absolution derzeit pushen. Das war zu erwarten, dass da erstmal so ein bisschen was durchgeführt wird. Naja, nach dem Match hat Sonja und Mandy auch noch Sascha weiter abgefertigt und dann haben die sich noch so ein bisschen feiern lassen auf der Stage. Letzten Endes typisches Heel-Stable-Gehabe, welche die etabliert werden sollen. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung es geht. Momentan wirkt das alles wie eine Vendetta gegen alle. Dann stellt sich aber die Frage, was das mit Asuka soll, das später auch wieder Thema ist. Man wird und darf gespannt sein. Gut, ein weiteres Backstage-Segment. Kurt Engel war wieder mal am Telefon oder immer noch, man weiß es nicht, als Elias kam und er wolle Aufmerksamkeit haben. Er wolle ein weiteres IC-Titelmatch, doch Kurt Engel habe den Sohn bevorzugt. Und die Stadt der Engel, sprich Los Angeles, würde mit Elias gehen und da er am heutigen Abend keinen Gegner hat, wird er nachher eine musikalische Darbietung zum Besten geben. Anschließend meinte er noch, dass der Kurts Liebe zu seinem Bastardsohn sein Untergang sein wird. Interessant fand ich erstmal die Reaktion von Kurt Engel darauf, war so, what the fuck? Und für einen eigentlich Mitkader wie Elias eine mutige Aussage. Wer weiß, ob das Ganze nicht noch aufgewertet wird zu einem Fatal Four-Way-Match. Heute habe ich es mit Versprechern, ich bitte euch, das zu entschuldigen. Hieße also im Klartext, wenn das so weitergeht, Elias in einer Ecke, Jason Jordan, Roman Reigns und Samoa Joe. Wäre insofern nicht dumm, als dass man Jordan und Elias im Gespräch hält und das Ganze trotzdem so irgendwie regeln kann, dass Joe nicht klar verlieren müsste gegen Roman Reigns, dieser trotzdem irgendwie den Titel verteidigt, indem er Jason Jordan zum Beispiel pinnt. Das wäre noch relativ elegant. Ob ich das mitbrauche, ist die andere Frage. Ich sage einfach mal, nö, eigentlich nicht. Gut, dann kam ein Segment, welches ich absolut nicht verstehe und was ich einfach nicht so schlau finde. Enzo Amore war hinten zu sehen und der hat sich halt mit seinem Soul Train unterhalten. Hier sprich Gulag, Daivari, Nies und Dar. über die Niederlagen und er hofft, dass entweder Julek oder Daivari das heutige Fatal 4-Way-Match gewinnen werden. Und da hat er sie kurz motiviert und dann sind die anderen gegangen. Aber dann kam von Nia Jax und sie ging zu ihm, lächelte ihn an und sagte, how you doing? Und dann ging sie weg und Enzo wirkte total beeindruckt und da deutet sich also irgendwas an, keine Ahnung. Naja, also soll es jetzt sowas sein wie Enzo ist so eine schlappe Nudel, dass er jetzt Nia Jax braucht anstelle von einem Big Cass oder was soll das? Und braucht Nia Jax eine Liebesgeschichte, ist einfach ein dominantes Powerhouse. Naja, muss man abwarten. Ich find's merkwürdig, strange. Vielleicht war es auch nur wieder so ein typisches WWE jetzt nächste Woche schon wieder vergessen Segment. Aber im Moment denke ich nur so, what the fuck, das braucht kein Mensch. Gut. Das angesprochene Fatal 4-Way Qualifying Match, um herauszufinden, wer denn nächste Woche um das Titelmatch antreten wird, waren die beiden angesprochen, Julek und Daivari gegen Cedric Alexander und Mustafa Ali. Und naja, das hat Julek gewonnen, indem er Ali gepinnt hat. Vorher gab es noch so einen Lumberjack von Alexander gegen Ali, und aber Julek hat den dann rausgeschmissen und sofort den Sieg dann abkassiert, so ein typischer Abstaubersieg. Haben wir jetzt schon oft gesehen in der Zeit in irgendwelchen Mehrfachmatches. Ja, okay. Das Match war gut, kann man nichts gegen sagen. Ich möchte nochmal betonen, ich habe ja nichts gegen die Cruiserweight. Ich bin einfach nur in den Geschichten nicht drin, ich finde manchmal ein bisschen dumm erzählt und ich weiß auch nicht, ob die einen Platz bei Raw brauchen, weil ich mir immer noch wünsche, dass Raw wieder zweistündig wird. Die sollen in ihrem eigenen Segment bleiben und ab und zu kann sich dann ja auch mal ein Cruiserweighter bei einer Open Challenge dann profilieren, da habe ich überhaupt nichts gegen. Ich brauche diese Division so nicht, obwohl technisch die echt dann ja immer gut abfeuern. Das war ein schnelles Match, das war gut. Ohne Frage, letzten Endes war es zu erwarten, dass irgendjemand aus Enzo Stable sich den Sieg schnappen wird, weil jetzt wird natürlich erwartet, dass er nächste Woche den guten Gegenspieler besiegt, damit Enzo leichtes Spiel hat. Das wird natürlich nicht so geschehen, insofern vorhersehbar, aber okay, ne, kann man so machen. Das Match war zumindest ansehnlich und schnell. Drew wurde dann auch direkt nach dem Sieg im Ring angesprochen, ob er nun im direkten Konflikt mit Enzo steht. Er findet, dass das eine knallharte Frage ist und diese eine härtere Antwort verdient, und zwar im Rahmen einer PowerPoint-Präsentation. Diese fand aber zum Glück nicht statt. Also keine Ahnung, was das wieder soll. Wie ich gerade schon sagte, ich gehe davon aus, es wird erwartet, dass er halt nächste Woche gewinnt. Dementsprechend dann als Herausforderer für Enzos Titel gilt. Und sich dann hinlegen soll, es nicht tun wird. Oder aber er verliert das Ding, um dann gut gegen Böse zu haben. Und so, Train ist halt affig. Und naja, mal schauen. Elias war dann zum Ring. Who wants to walk with Elias? Die Standardfrage. Und naja, wie immer hat er sich selber gehypt, hat sich beim Fan lustig gemacht und hat ein bisschen Musik gemacht. Und er wird natürlich ausgebuht. Und dann kam die Musik seines Gegners. Und das war Braun Strowman. Dieser stieg in den Ring, während Elias das vorzog, dann sich doch zu verbissen. Allerdings ist er dann zurückgekommen und hat hinterrücks auf den eingeschlagen, naja, und hat dann auch noch ein paar andere Aktionen gezeigt, mit voller Wucht seine Gitarre auf den Rücken von Strowman zerschlagen, was den relativ unbeeindruckt ließ. Elias versuchte dann noch abzuhauen, doch wurde mit einer Clothesline niedergestreckt und dann gab es den Running Power Slam aus die Maus. Also ein Match gab es nicht. Insofern muss Elias da keine Niederlage in den historischen Geschichtsbüchern fördern. Es war einfach nur eine Abfertigung. Braun Strowman war aber noch nicht fertig. Er brachte die Stahltreppe in den Ring, aber dann kam die Musik von Kane und dieser war aber nicht persönlich da, sondern nur auf der Videoleinwand. Und Strowman hat offensichtlich vergessen, wie es ist, ein Monster unter Monstern zu sein. Die freut sich schon auf nächste Woche, wenn beide in den Abgrund herabsteigen und nur ein Monster wieder auftauchen wird. Und dann hat Kane gelacht und das war's. Hier muss ich sagen, ich brauche das einfach nicht mehr. Ich brauche das doch schon letzte Woche nicht und die vorige Woche. Was soll der Quatsch? Das wird doch kein technisch gutes Match, das wird nichts. Wenn es nur dazu sehen soll, Strowman noch übermächtiger scheinen zu lassen, okay, das hätte es aber nicht gebraucht eigentlich. Und Kane ist total außer Form und das ist einfach nur witzlos. Und jetzt haben sie spektakulär halt einmal den Ring kaputt, einmal dies, einmal das. Braucht man alles nicht. Ganz ehrlich, nächste Woche, okay, lass die ihr scheiß letztes Match haben, dann fährt halt Kane zur Hölle und sollte dann auch bitte für immer wegbleiben. Ich will ja auch den Undertaker nicht mehr sehen, einfach weil die, das ist vorbei, die Nummer ist einfach durch, das brauche ich nicht mehr. Die hätten Wyatt etablieren sollen, dann wäre es vernünftiger gewesen. So ist es Quatsch. Strowman soll ihn fertig machen, das Ding ist endgültig durch und dann lass diese Monster gegen Monster scheiße endlich sein, das braucht kein Mensch. Gut. The Shield war Backstage zu sehen. Rollins und Ambrose haben über die Strategie gesprochen im Tag-Team-Titelmatch gegen The Bar. Natürlich waren die zuversichtlich und gehen davon aus, dass sie Cesaro ein paar Zähne mehr ausschlagen werden und gehen weg. Vorher gab es noch Fistbump mit Roman Reigns, gute Stimmung. Ja, soweit so gut. Jetzt kam ein Segment, das fing an und schon dachte ich, was soll das jetzt? Also Asuka hatte wieder mal mit Alicia Fox zu tun, diese gab wieder mal im Cross-Armbreaker auf oder im Asuka-Lock, man kann es gar nicht mehr sagen. A, Alicia Fox total über. B, Asuka natürlich dominant und wird weiter gewinnen. Und C, wusste man schon zu Beginn des Matches, was als nächstes kommen wird. Denn natürlich kam Absolution raus. Natürlich haben die wieder den Ring umrandet. Und dann gab es wieder so ein Lächeln, ein Zuzwinkern und Asuka hat dann auch gelächelt und geht dann weg und das war's. Hä? Und Ich verstehe es nicht. Was soll das? Wollen die da was andeuten oder wollen die sich die für den Schluss aufsparen? WWE wird nicht die Asuka-Siegesserie an Absolution verschwenden. Das heißt, die gehen sich einfach aus dem Weg oder wie musst du das verstehen? Alles ein bisschen komisch. Naja, bei Alicia Fox war ja noch da und Paige meinte, die solle sich entspannen, denn schließlich sei die ihre Freundin und sie war die einzige, mit der sie klarkam. Das Problem ist nur, und das hat Paige auch gesagt, dass Sonja und Mandy das wohl anders sehen. Und die beiden haben dann Alicia Fox auch abgefertigt. Naja, also vorhersehbares Segment, vorhersehbares Ende des Segments. Absolution macht halt alles platt, außer Asuka und außer Nia Jax, die der ganzen Sache aus dem Weg geht, weil sie sich über Enzo kümmert. Und im Grunde gibt es gar nicht viel mehr zu sehen. Man muss abwarten, weil ich keine Ahnung habe, wie sich das entwickeln wird. Gut, kommen wir zu einem ganz normalen Match, ohne großartige Hintergrundgeschichte oder ich komme nur gerade nicht drauf. Finn Balor hatte ein Match gegen Bo Dallas, dieser begleitet wurde von Curtis Axel. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich gewinnt Finn Balor das Ganze relativ klar nach dem Coup de Grâce. Bo Dallas kann ja was, so ist es ja nicht, aber jetzt darf er nicht die Chemie nur so mäßig passend. Alles in allem geht das schon okay. Und früher war es ja auch so, dass es mal Matches gab, die nicht eine riesige große Fehde drumherum brauchten. Und Finn Balor durfte einfach mal wieder einen klaren Sieg einfahren. Okay, ging nur gegen einen Mid-Kader. Aber ich habe die Hoffnung längst aufgegeben, dass Vince McMahon in naher Zukunft irgendwann mal Finn Balor in den Status erhebt, wo er hingehört. Wer von sich reden machte in den letzten Tagen, war Matt Hardy, der ja letzte Woche anfing, die Lead-Geste im Ring zu machen. Und das wurde jetzt auch wieder thematisiert und dann es kam Bray Wyatt, der sich zu Wort meldete. Er möchte wissen, wo Matt gerade ist, denn das Universum weiß es aber Matt selbst offensichtlich nicht. Das Bild wechselte auch zu Matt Hardy, der meinte dann irgendwie, seine Seele sei durch Raum und Zeit gewandert und alle drum seien verloren und dann kam wieder Bray und Matt hat keine Ahnung, ich muss es mal kurz auf die Reihe kriegen. Er hat irgendwie gesagt, er habe keine Ahnung davon, was real ist. Matt meinte wiederum, ich habe in der Bibliothek von Alexandria studiert und mit Plato Symposien abgehalten. Bray Wyatt hat dann gesagt, du bist verrückt. Matt Hardy erwähnte wiederum, dass er in einem Schiff namens Matthew Hardy wohne, aber nun wurde er woken. Außerdem habe ihm Wyatt keine andere Wahl gelassen. Hardy verurteilte Bray zu Deletion. Das Segment endete, nachdem sich beide anlächeln. Im Anschluss folgte dann vom Publikum ein lauter Delete, Delete, Delete Chant. Gut, auch wenn ich es jetzt wir wiedergegeben habe, das Gespräch war auch ein bisschen wir, weil beide jetzt total in diesem Psycho-Charakter sind. Ich finde das gut. Ohne Frage, ich finde das gut. Ich freue mich, dass Matt heidlich losgelassen ist. Jetzt heißt es halt woken und nicht broken. Okay, kann ich auch mitleben. Ich finde einfach, das Ganze ist mindestens 3 Monate zu spät, weil die vorher Bray Wyatt so sehr dominiert haben, demontiert haben, eigentlich schon 6-7 Monate. Warum sollte er jetzt ausgerechnet dieser Psycho-Gegner sein, zumal er die letzten Monate alles verloren hat und Matt Hardy hat auch alles verloren? Es kommt hier so ein bisschen so rüber, als ob zwei Dauerverlierer den Verstand verlieren. Schwierig für jeden, der das Broken-Gimmick nicht kennt und mitverfolgt hat, sondern einfach nur WWE-Schauer sind, ist, der sich jetzt gerade denken wird, was geht denn da für eine Scheiße ab? Die beiden haben doch überhaupt nicht irgendwie die Berechtigung, jetzt da in solchen Sphären umzugehen, weil beides einfach mal Loser sind, zumindest was die letzten Monate angeht. Macht das ganze Segment schwierig. Also schade, denn ich mag das. Ich mag es, dass mit Hardy losgelassen ist. Jeff wird sicher auch noch integriert werden, sobald er wieder fit ist. Ich finde es einfach nur zu spät für eine Fehde mit Bray Wyatt. Ich weiß nicht, ob man das nicht hätte länger aufbauen müssen oder ob man dann jemand anders nimmt. Trotzdem bin ich gespannt, wie es sich entwickelt. Und ich hoffe, es wird einfach besser als jeden House of Horror Mist, den wir zuletzt gesehen haben. Gut, jetzt wurden diverse Grafiken angeblendet, was nächste Woche ansteht. Braun Strowman gegen Kane hatte ich schon thematisiert. Und auch natürlich, dass Drew Gulak dann nächste Woche gegen Rich Swann, der letzte Woche die Fatal 4-Way gewonnen hatte, dann rausfinden wird, wer Enzo herausfordern darf. Zu einem Titelmatch. Titelmatch ist das richtige Thema, denn jetzt ging es um den Tag-Team-Titel Seth Rollins und den Ambrose, die den Titel zurückhaben wollten von Sheamus und Cesaro. Ich will es nur so sagen, inzwischen reicht es. Es reicht wirklich. Wir haben jetzt diese Konstellation in jeder Kombination gesehen. Der gegen den zusammen, untereinander, gegeneinander und jetzt es reicht doch wirklich. Das sind ja immer gute Matches und war es auch diesmal. Aber die könnten jetzt ein 5-Star-Match of the Year abliefern. Es würde nur noch bedingt interessieren. Ich gucke nur noch mit einem Auge hin, weil ich das alles so oft gesehen habe. Deswegen gehe ich jetzt auch nur auf die Fakten ein. Also, es endete dadurch, dass Sheamus und Cesaro disqualifiziert wurden. Dadurch Seth Rollins und Dean Ambrose gewannen, weil Sheamus einfach nicht aufhörte, ununterbrochen auf Rollins einzuschlagen. Dadurch natürlich Titel verteidigt. Kurt Angle kam aber heraus und meinte, so leicht kommt ihr nicht davon. Ihr habt nun eine weitere Chance, um allen zu beweisen, dass ihr es könnt, denn das Match ist jetzt nur die Queue und wird fortgesetzt. Also gingen die wieder in den Ring, es ging los, Shield konnten da auch relativ gut dominieren und man dachte, jetzt geht's los, aber nur die Queue heißt automatisch in der WWE zuletzt auch, dass natürlich Attacken kommen. Während des Matches stürmte Samoa Joe in den Ring, attackierte Seth Rollins und hat dann ein Uranage gegen Ambrose ausgeführt. Natürlich lässt sich dann auch Roman Reigns nicht lange bitten, kommt in den Ring, streckt Cesaro mit einem Superman-Punch wieder, Samoa Joe nutzt die Situation und haut ab. Auch Sheamus hat das die ganze Situation genutzt, schaltet Ambrose mit einem Bro-Kick aus, danach legt er Cesaro auf Ambrose. 1, 2, 3, Sieger und weiterhin Tag-Team-Champion, Sheamus und Cesaro und was für eine nervige Scheiße. Ganz ehrlich, erstens, dadurch, dass es ein kontroverses und komisches Ende hatte, weiß man, die Fehde ist immer noch nicht vorbei, wir werden es wahrscheinlich noch 20 Mal sehen. Zweitens, warum hat Shield jetzt den Titel nicht einfach wiederbekommen? Es war doch relativ klar, dass The Bar ihn bekommen haben, um bei Survivor Series eine Berechtigung haben antreten zu können gegen die Usos, weil man die Shield mit Kurt Angle in dem Fall dann anders einplanen konnte oder geplant war es ja mit Roman Reigns. Warum nicht einfach den Titel jetzt wiedergeben? Warum muss man jetzt das so künstlich aufbauschen? Machen wir uns nichts vor, die werden den Titel wiederbekommen. In naher Zukunft werden die Shield mit 3 Titel rumlaufen. Warum muss ich das jetzt künstlich noch länger in die Länge ziehen? Warum? Und was soll diese merkwürdige Konstellation mit Joe und Sheamus und Cesaro? Weil dass Joe es auf Roman Reigns und den Titel abgesehen hat, kann ich ja noch nachvollziehen. Warum Rollins oder war es nur so, um Reigns zu locken? Das ist alles so scheiße. Leute, überflüssig as fuck. Und leider trifft das auf den Großteil der ganzen Sendung zu. Was haben wir denn an großen Entwicklungen gesehen? Nichts. Wir haben Matt Hardy und Bray Wyatt in einem wirren Rededuell gesehen, was natürlich im Nachhinein schon bemerkenswert ist, aber okay. Dann haben wir Finn Balor in einem überflüssigen Match gegen Bo Dallas gesehen. Die Absolution-Geschichte war so eine typische, ja, ein Stable, der etabliert werden will. Wir machen alles platt, ohne dass jetzt großartig da was hängen geblieben. Die EC-Titelrennen wird wahrscheinlich ausgeweitet zu Fatal 4-Way, aber auch da ist nichts, was nicht letzte Woche sich schon andeutete. Jason Jordan heult weiter, The Shield müssen weiter auf den Titel warten. Die ganze Sendung war eigentlich dumm, also hat mir nicht viel gefallen. Ich sage nichts über die Matchqualität, aber das habe ich ja gerade schon angemerkt, vieles davon gab es schon und das ist einfach überflüssig. Insofern ist diese Raw bei mir vergleichsweise durchgefallen und mit einer 4-4- schicke ich die nach Hause. Schade eigentlich um viele Möglichkeiten. Es scheint so, als ob wirklich es Zeit wird, dass es wieder ein Superstar-Shake-Up gibt, weil das ist inzwischen so alles durchgelutscht. Die WWE macht da diesbezüglich so viel falsch, dass ich oftmals nur noch genervt bin. Genervt bin ich auch von Sami Zayn und Kevin Owens und damit sind wir bei SmackDown angekommen, die SmackDown eröffnen durften. Und ja, also ich fasse mal kurz zusammen. Die letzten Monate, Wochen, Monate immer gegen Shane McMahon, gegen den Chef, der die ständig feuern will. Daniel Bryan scheint die ständig zu verteidigen. Zumindest hält er sie am Leben thematisch in der WWE. So langsam muss man meinen, die können sich alles erlauben. Naja, Kevin Owens hat das Publikum zur Sammy und Kevin Show begrüßt und natürlich hat er gesagt, nein, das ist die Kevin und Sammy Show, das nervt mich schon unglaublich, weil das einfach nur kopiert ist von Jericho und Kevin, die das da auch schon mal gemacht haben, aber egal. Es wurde natürlich dann der McMahon-Rachefeldzug gegen die beiden thematisiert und Sami Zayn hat dann gesagt, ja, die McMahons hatten ja auch schon Probleme mit Bret Hart und auch mit Stone Cold Steve Austin und da habe ich gedacht, Alter, das sind ganz schön große Schuhe, in die ihr euch da reinstellen wollt, ne? Auf jeden Fall hat Owens Shane beschuldigt, dass dieser seine Macht nutzen würde, die beiden auszuschalten und indem er einfach Stipulations für Main-Event-Matches ändern würde. Doch das, was Shane vorhatte, hat nicht geklappt. Das bestätigte auch Sami Zayn und erklärt damit seinen Angriff auf Randy Orton. Im weiteren Verlauf hat er den Ring verlassen, begibt sich zur Stage und erläutert, dass er sich an das Verbot gehalten hatte, denn er befand sich nicht in der Ringside Area, sondern hat dann gezeigt, wo er war. Dann hat er gelacht und hypt nochmal den Sieg von Kevin Owens, als plötzlich wirklich ein RKO out of nowhere kam und zum ersten Mal seit langem hat er diesen Titel wirklich verdient, denn Randy Orton kam plötzlich angeflogen, es gab einen massiven RKO gegen Kevin Owens und Sami Zayn war doch richtig geschockt und das war schon ganz nice, bringt uns aber wieder dazu, dass Randy Orton halt genau diesen einen Move hat. Im Moment, man kommt da nicht viel mehr. Ich glaube, bei dem ist es wirklich immer bockabhängig. Aber dieser RKO of Nowhere war schön, der war überraschend. Kevin Owens hat ihn super gut verkauft. Das war schon nicht schlecht. Shane kam dann raus, hat sich bei Sammy für die Erläuterung bedankt. Er ist aber anderer Meinung und er dementiert auch, dass er sich rächen wolle. Er meint, dass beide zwar nicht bei Survivor Series dabei waren, jedoch bei Clash of Champions in Aktion sein werden. Denn dort werden Sami Zayn und Kevin Owens auf Randy Orton und einen Partner seiner Wahl treffen. Und für heute Abend setzt Shane ein Match zwischen Sami Zayn und Randy Orton an und darf sogar am Ring anwesend sein. Allerdings wird er mit Handschellen an das Ringseil gefesselt. Und dann ging Shane weg. Wo ich gedacht habe, oh, wow, naja, was da wohl passieren mag. Dass der sich befreien wird, ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Ich meine, er ist nicht James Ellsworth, der sich da anketten ist und ein Hund ist. Und insofern habe ich gedacht, okay, wieder die Beine im Hauptfokus, wieder das. Und da frage ich mich auch, dass bei Raw der Champion-Titel nie im Fokus ist, weil die prima Donna Brock Lesnar es ja nicht nötig hat, mehr als 6-mal im Jahr zu arbeiten. Leben wir inzwischen mit. Ist halt so. Aber hier haben wir doch einen Champion, der im Fokus sein könnte. AJ Styles und die Leute wollen den ja auch sehen. Warum diese alberne Geschichte um die beiden? Was soll der Quatsch? Ist das so ein Shane McMahon-Ego-Ding? Wir müssen immer im Mittelpunkt stehen. Es kotzt mich an, weil ich Shane so nicht eingeschätzt hätte oder seinen Charakter, wie er dargestellt wurde, nicht so eingeschätzt hätte. Es nervt, das braucht man so nicht. Nein, will ich nicht. Natürlich sollen die ihre Geschichte haben und das macht ja auch irgendwie, Storytelling-mäßig ist es ja auch gar nicht so scheiße. Aber warum immer im Main-Event? Warum muss ich denn die ganze Sendung um die drehen? Einfach weil ein McMahon beteiligt ist? Ist das jetzt das Triple H oder Vince McMahon-Syndrom? Es kotzt mich an. Es kotzt mich an. Ehrlich. Zu viel. Einfach zu viel. Denn das Segment war dann ja noch nicht erledigt. Direkt danach sieht man natürlich Backstage Kevin Owens, der sich an den Hals fasst. Sammy, was ist passiert? Und ja, du hast ein Match. Ich habe heute ein Match gegen Randy Orton. Und da fragt Kevin noch, wurde ich vom Ring irgendwie verbannt? Nee, aber du wirst gefesselt werden. Dann ist er natürlich total unglücklich und will das dann mit Daniel Bryan besprechen. Und da ist schon wieder, wo ich dachte, warum mit Daniel Bryan? Wieso meint er denn, dass Daniel Bryan auf deren Seite ist? Nur weil er die jetzt nicht direkt gefeuert hat? Oder aber ist Daniel Bryan auf deren Seite? Man weiß es nicht. Gut, kommen wir zu einem Match. ein Tag Team Match. Rusev war mal wieder in Action zu sehen, was ich ja grundsätzlich begrüße, begleitet von Aiden English, der so wenigstens irgendeine Rolle hat. Und die hatten ein Match gegen New Day, namentlich in dem Fall Big E und Kofi Kingston. Rusev konnte das mit einem Jumping Thrust Kick gegen den Kopf von Kofi Kingston entscheiden. Und die haben es dann gewonnen und das Match war okay, das war wirklich nicht schlecht. Rusev kann ja was, in Englisch ist auch kein schlechter, der wurde immer nur falsch schlecht eingesetzt. Und insofern war das schon okay. Da gab es jetzt noch keine große Geschichte drum, außer dass natürlich Rusev den Rusev Day besser findet als New Day, das deutete sich ja schon an. Und da wird so langsam, aber sicher Stück für Stück was aufgebaut, finde ich gut, kann ich sehr gut mitleben, warum auch nicht. Gut, nicht leben kann ich mit Mojo Rawley, den hasse ich, das ist überflüssig wie sonst was. Der war im Interview mit Renee Young zu sehen, die dann auch nochmal wissen wollte, warum er sich gegen Zack Ryder gestellt hat. Nicht, dass es die letzte Woche die Frage, die ich auch schon gab. Rawley hat dann gesagt, dass jeder ihn verurteilt, sogar sein Freund Rob Gronkowski. Er erinnert aber daran, dass er die Andre the Giant Battle Royale gewonnen hat und Ryder ihm dem Erfolg zunichte gemacht hätte. Und dann hat er noch gesagt, irgendwie, mich muss man ernst nehmen oder sinngemäß und ich bin ein Superstar. Naja, nein, bist du nicht. Du bist ein nerviger Hampelmann, jemand, der da total auf Speed ist und naja. Ich finde ihn einfach über und ich weiß nicht, ob ein total unwichtiger Mitkader, der zuletzt nichts anderes gemacht hat als verlieren, jetzt auf einmal wieder ernst zu nehmen dargestellt werden soll, weil er betont, dass er das mal gewonnen hat und dass er sich da profilieren will, indem er Zack Ryder, einen der Verlierer schlechthin in der WWE, nicht aufgrund seiner Leistung, sondern weil die WWE ihn einfach immer so scheiße einsetzt, profilieren möchte. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, insofern. Dass das kommt, war klar, wussten wir alle. Das deutete sich ja über Wochen an. Ob es jemand braucht, lassen wir mal dahingestellt. Jetzt wurde ein Match für Clash of Champions bestätigt und zwar wird der SmackDown Tag Team Titel in einem Fatal 4-Way Tag Team Match ausgetragen. Die Usos verteidigen ihren Titel gegen New Day, gegen American Beta, was auch klar war, und Rusev und Aiden English haben sich durch diesen Sieg gegen New Day diesen Spot auch verdient. Hier bin ich zufrieden damit, denn wir kriegen nicht nur ein typisches wieder Usos gegen New Day oder Usos gegen American Beta, sondern tatsächlich mit Rusev und Aiden English nochmal neue Faktoren rein. Und es würde mich nicht wundern, wenn diese sogar am Ende irgendwie siegreich werden, weil die anderen Teams, die denen zumindest auf dem Papier überlegen sind, das Ganze führen werden und dann gibt es ein Abstauberding. Hätte ich auch nichts gegen. Rusev darf gerne einen Titel haben. Insofern bin ich gespannt und das ist tatsächlich bis jetzt so mein Match auf der Card. Wo ich sage, ja, da habe ich Bock drauf, weil AJ Styles habe ich immer Bock drauf, aber gegen einen Jinder Mahal, naja, da kann er besser einen Sack Mehl durch den Ring schmeißen. Juti, es gab ein Backstage-Segment, das insofern lustig war, dass Daniel Bryan mal wieder ausrasten musste, denn sämtliche Ladies standen irgendwie rum und zwar waren das Carmella, Lana, Tamina, wer war noch alles dabei oder kam dazu? Ruby Riott kam dazu, Liv Morgan kam dazu, Sarah Logan kam dazu und alle haben dann irgendwie wurden lauter und lauter und haben noch rumgealbert, bis Brian einfach mal geschrien hat und die sollen aufhören. Und dann hat er gesagt, wir machen das jetzt so, bei Clash of Champions wird es das SmackDown Women's Championship Match zwischen Charlotte Flair und Natalya geben, damit die es endgültig ausmachen können. Und es wird dann jetzt halt ein Lumberjack-Match und die steht alle drumrum. Naja. Okay. Ich weiß nicht, wenn Natalya und Charlotte sich endlich untereinander ausmachen müssen, wer die dominierende Diva ist und wer es tatsächlich besser drauf hat, warum dann Lumberjack-Match, was dann immer zu ungleichen Verhältnissen führt, was immer irgendwie mit Eingriffen und weiß ich nicht. Letztendlich können sie es dann immer noch unter sich nicht ausmachen. Wollen die es jetzt so lange ziehen, bis dann zu einem WrestleMania-Match kommt oder was soll das werden? Auch das verstehe ich nicht. Und warum dann diese drei neuen, dieses Riot Squad, warum die sich da einfach jetzt so, oh, wir haben jetzt auch Titelansprüche und so, das ist alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und ich finde, hier wird schon wieder Potenzial verschenkt. Corbin hat Backstage versucht, Bobby Roode irgendwie zu beruhigen, ja, reg dich mal ab, weil auf einmal aus dem US-Titelmatch bei Clash of Champions ein Triple Threat Match wurde und Dolph Ziggler hinzugefügt wurde. Dieser ließ sich auch blicken und hat dann nochmal betont, dass er zweifacher World Champion ist. Und ich habe damals meinen Koffer, im Gegensatz zu dir, erfolgreich eingelöst. Und dann hat er sich noch einen Stairdown mit Baron Corbin geliefert und dann war es das auch im Grunde, wo ich denke, okay, mit Dolph Ziggler hab die einen guten Faktor reingebracht, der ja was kann. Was ich nicht verstehe ist, warum? Denn Bobby Roode darf das Ding doch klar gewinnen. Oder wollen die einfach nur einen dritten reinpacken, damit Baron Corbin irgendwie eine Chance hat, das zu gewinnen, indem er auch so einen Abstaubersieg macht? Denn ganz ehrlich, Bobby Roode im direkten Vergleich würde Baron Corbin einfach vernichten. Also sieht man dieses Segment und auch, dass das jetzt hinzugefügt wurde, wo er einfach nur denkt, okay, Ziggler soll mit Roode das Match führen. Die beiden haben ja schon gezeigt, dass sie das können. Und Baron Corbin wird abstauben und einen von beiden pinnen. Wahrscheinlich dann wieder mal Ziggler, um Bobby Roode nicht zu schaden. Das ist einfach doch sehr vorhersehbar und schade. Wirklich schade. Anstatt, dass sie endlich mal Champions etablieren, die selber die Matches ziehen können, das haben sie bei Jinder Mahal schon verkackt oder sonst irgendwas, jetzt einfach mal jemanden zu etablieren, der auch das selber kann, müssen die dann immer auf so Mehrfachlösungen zurückgreifen, um das zu kaschieren, dass da Leute mit Unvermögen sitzen, nur weil Vince gerade findet, dass geil, lange Haare immer noch geil sind oder keine Ahnung, weil die groß sind oder was auch immer. Es ist zum Kotzen. Da findet immer noch kein Umdenken statt. Das ist immer noch bescheuert. Punkt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich könnte mich jetzt noch stundenlang reinsteigern, bringt aber nichts. Das nächste Match des Abends war auch ein Tag-Team-Match. Und zwar die unfassbar tollen, lange erwarteten Bludgeon Brothers besiegten Adam, James und Josh Karl. Das muss ich jetzt ablesen, weil man die nicht kennt. Und das war halt zack, zack, bumm, aus, Modified, Double Chokeslam, aus die Maus. Okay, hier sollen zwei neue Charaktere etabliert werden und deswegen lassen die so Squash-Matches machen. Ja, aber das Publikum war eigentlig uninteressiert und dementsprechend muss da jetzt bald auch wieder was passieren. Da muss mal eine Geschichte her, weil sonst versinken die einfach wieder dahin, wohin sie gehören, in der Versenkung. Wir schalten wieder hinter die Kulissen. Sami Zayn möchte von Kevin Owens erfahren, wie das Gespräch mit Daniel Bryan war. Und dann sagte er so, ja, ich habe mich mit ihm unterhalten und dieser denkt drüber nach oder so ähnlich. Naja. Dolph Ziggler setzte sich für das nächste Match zu den Kommentatoren. Das war ein Non-Title-Match zwischen Bobby Roode und Baron Corbin. Und ja, da hat man schon gesehen, Baron Corbin soll gezogen werden von Bobby Roode. Klappt nicht so ganz. Das war okay, das Match, weil Bobby Roode einfach sehr, 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 sehr gut ist. Aber natürlich, wenn der Ziggler in der Nähe ist, endet das Match durch die Queue, weil Ziggler eingriff und Bobby Roode seinen Zigzag verpasst hat. Und dann hat auch dann Baron Corbin noch den Zigzag gekriegt. Na, das ist mir alles zu gewollt, zu vorhersehbar. Das ist alles so schade. Warum ist das denn so? Naja. Natalia hat sich Backstage mit Carmella, Tamina und Lana unterhalten und Nati findet es anscheinend sehr toll, dass die drei während des Matches auch am Ring anwesend sein werden. Und dann hat Carmella gesagt, ey, wir sind dort als Lumberjacks und nicht um dir zu helfen. Und dann hat Nati so ein bisschen schleimen wollen, aber ihr könnt es doch auch nutzen und dabei auch die Riot Squad abfertigen. Die kam aber noch dazu und dann war Nati auf einmal so, ich muss mal weg hier. Und dann hat die noch versucht, bei diesen wiederum einzuschleimen. Und naja, dann hat sie sich dann doch gedacht, das klappt nicht so richtig gut und ist dann lieber gegangen. Naja, es kam dann zu einem Damenmatch und zwar ein natürlich Non-Title-Match zwischen Charlotte Flair und Tamina. Und das wurde verfolgt also am Ring standen Carmella und Natalia, die sich das Ganze angeschaut haben. Carmella, die immer noch den Kopf hat und theoretisch jederzeit eingreifen könnte. Das Match war okay. Kann man nicht anders sagen. Tamina ist ja mehr Powerhouse, Charlotte Flair weiß man, was sie kann. Und das Ganze endete dann via Aufgabe im Figure 8. Soweit nicht überraschend. Auch nicht überraschend, dass danach es abging. Denn Nati hat sich auf den Ringrand gestellt, hat der Queen gratuliert und hat auch eine Warnung ausgesprochen. Bei Clash of Champions würde sie sich natürlich den Titel zurückholen. Carmella und Lana haben sich dann zwischenzeitlich auch aufs Apron begeben, aber dann kam die Riot Squad dazu und wollten einen kleinen Vorgeschmack geben auf das, was erwarten wird und Tamina hat auf Sarah Logan eingeschlagen, aber dann herrscht auf einmal Chaos und Charlotte war clever genug, dann die Halle zu verlassen, während die anderen sich einfach da geprügelt haben und es dann auch ausgeblendet wurde und im Grunde ist die Riot Squad das gleiche wie Absolution. Wir sorgen einfach für Chaos und genaue Ziele nennen wir doch nicht, außer dass wir euch alle ganz doll doof finden. Ja, okay. Aber wie gesagt, Lumberjack-Match, schade, denn Natalia und Charlotte hätten es einfach mal ausmachen sollen, dass man einfach mal sagen kann, okay, ich bin jetzt tatsächlich die dominierende Dame, dass Charlotte Flair das unterm Strich gewinnen wird, erscheint mir relativ klar, aber man wird sehen, irgendwann wird Carmella auch den Titel noch, den Koffer nochmal einlösen, weil auch die darf das Ding nicht, glaube ich, 2 Jahre in der Hand halten. Meines Wissens nach ist im Mai schon der nächste Money in the Bank Pay-Per-View, das heißt, die hat jetzt lange genug, so langsam darf sie dann doch mal einlösen. Gut, Daniel Bryan hat Kevin Owens und Sami Zayn backstage mitgeteilt, dass er voll und ganz hinter der Entscheidung von Shane McMahon steht und dass Kevin Owens am heutigen Abend Handschellen am Ringseil befestigt sein wird. Und nach der Werbeunterbrechung sehen wir dann auch Daniel Bryan, Kevin Owens und Sami Zayn und ein paar andere von der Security. Und dann gab es erst total albernes Rumgehabelt. Nein, ich weigere mich und bla bla bla, totale Scheiße, einfach Blödsinn. Dann geh nicht zum Ring, dann bleib doch weg, das macht keinen Sinn. Das ist Kindergarten. Als dieses Geaffe dann beendet wurde, weil Daniel Bryan gesagt hat, sonst suspendiere ich, hatte sich dann die Handschellen anlegen lassen, wurde am Ringseil befestigt und dann ging das Match auch los. Natürlich während des Matches wollte Sami Zayn Kevin Owens aus den Handschellen mit einem Bolzenschneider befreien, der natürlich zufällig darum nicht oder mitgebracht wurde. Randy Orton hat das verhindert, aber dann hat Kevin Owens diesen Bolzenschneider zu packen gekriegt, hat sich dann doch befreien können, natürlich, wie es ja klar war. Trotzdem ist es so, dass Randy Orton gewinnen konnte via Roll-Up durch irgendeine Ablenkung. Das hat also alles nicht so gut geklappt. Und nach dem Match ist aber sofort Kevin Owens gekommen und hat Randy Orton attackiert und Sami Zayn hat sich dem Ganzen angeschlossen und haben den dann halt da abgefertigt, bis dann der Safe gemacht wurde von Shinsuke Nakamura. Der ist in den Ring gestürmt, hat erstmal Sami einen richtig heftigen Kick verpasst, dass ich sagte, okay, jetzt ist der Kopf wirklich weg. Danach kam ein Spin-Kick und Kinshasa von Nakamura gegen Owens und kurz später musste Sami Zayn noch den RKO einstecken und Orton und Nakamura haben sich die Hände gereicht. Dann hat Nakamura Owens festgehalten, damit der nochmal ein AKO von Randy bekommen kann und dann hat Orton dann so lächelnd Sami Zayn festgehalten, damit es nochmal ein Kinshasa gibt und ja, insofern haben die beiden endlich mal richtig Backenfutter gekriegt und so eine kleine Abreibung und man sollte meinen, damit ist es zu Ende, aber nein, ist es doch noch nicht zu Ende. Shane McMahon freut sich über das für ihn befriedigende Ende von SmackDown Live, der war nämlich zu sehen, wie er neben Daniel Bryan steht und Daniel Bryan fragt, bist du denn jetzt endlich fertig? Die weiter zu bestrafen, ist jetzt mal gut, ne? Und dann hat Shane gesagt, nein, ich bin noch lange nicht fertig, ich fange gerade erst an. Ich selber werde Special Guest Referee beim Tag Team Match bei Clash of Champions sein. Und wenn Owens und Sami Zayn verlieren, sind die nicht nur bei SmackDown Live fertig, sondern auch mit der WWE. Daniel Bryan, nur der Vollständigkeit halber, ist darüber alles andere als nicht glücklich. Das war ihm deutlich anzusehen. Ist auch einfach mal dumm. Wie ich schon sagte, das ist ein typischer McMahon muss im Mittelpunkt Vendetta. Das ist einfach scheiße. Und man weiß jetzt schon, wie das Match ausgeht. Denn wie wahrscheinlich ist es, dass die von der WWE gefeuert werden? Gleich null. Wie also werden die es regeln? Wird Daniel Bryan endgültig Heel-Turnen gegen Shane oder ist Daniel Bryan in dem Fall der Gut und Shane ist der Heel? So oder so scheint es das anzudeuten, weil anders können sie es ja kaum regeln. Dadurch, dass Shane selber der Referee ist, gehe ich davon aus, dass dieser ausgeschaltet wird und Daniel Bryan dann den Pin durchzieht und so werden die da was starten. Anders ist es kaum zu erklären. Und damit ist SmackDown für diese Woche auch durch und auch hier bin ich aus diversen Gründen eher unzufrieden. Auch das konnte man sich eigentlich sparen. Was haben wir gesehen? Wir haben eine Kevin Owens und Sami Zayn Show gesehen, wie sie es quasi selber angekündigt haben, weil es ging eigentlich um nichts anderes. Dass Nakamura rauskommt, jetzt dadurch der Tag-Team-Partner von Randy Orton ist, ist ja an sich von der Sache her schön, weil man sich denkt, ja, Nakamura ist wieder da und er hilft und ist ja auch alles toll und die waren jetzt ja auch ein paar Mal schon Tag-Team, aber sollte Nakamura nicht eine ganz andere Rolle haben? Muss das sein? Muss ein Dolph Ziggler hinzugefügt werden zu dieser US-Titelgeschichte. Die Riot Squad macht das gleiche wie Absolution, dadurch ist es auch unspannend. Natalie und Charlotte können immer noch nicht klären, wer wirklich Natalia und Charlotte können immer noch nicht klären, wer endgültig besser ist. Und das Ganze ist so, Lediglich die Technikentwicklung finde ich okay, weil das zumindest hochwertiges Wrestling verspricht bei Clash of Champions. Aber sonst muss ich auch dieser SmackDown eine schlechte Note geben. Alles in allem also eine Woche zum Abhaken. Auch SmackDown kriegt von mir eine 4-, mit Wohlwollen schon einfach nur wegen gut gezeigter Action. Aber eigentlich sollte man noch eine halbe Note runternehmen, dann wären wir doch bei einer 5, weil der Champion nicht mal zu sehen war. Warum haben die einen Champion, der tatsächlich eingesetzt werden kann, im Gegensatz zu Brock Lesnar, der nie da ist, wenn ich den dann trotzdem nicht zeige? Ist einfach dumm. Ja, schade, schade. Das heißt, die Sendungen haben nicht so viel hergegeben. Wenn man jetzt bedenkt, dass Raw noch jede Menge Zeit hat bis zum Pay-Per-View, ist das vielleicht ein bisschen noch nachvollziehbarer als bei SmackDown, die jetzt Richtung Clash of Champions zu Vollgas gehen sollten. Das deren eigenem Empfinden nach anscheinend auch tun, aber auf merkwürdige Art und Weise. Clash of Champions im Moment noch nicht gerade so, dass ich denke, wow, den Pay-Per-View muss ich ja unbedingt sehen. Joa. Ihr Lieben, das war's für den Wochenrückblick. Ich möchte mich jetzt von allen verabschieden, die sich auf keinen Fall spoilern lassen wollen. News und Gerüchte dann eher doch lieber vergegenwärtigen, wenn sie passieren. Insofern alle, die sich nicht spoilern lassen wollen, bitte ich hier jetzt abzuschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ihr seid noch da? Okay, fangen wir an. Ein paar News gibt es, so viel ist nicht passiert. Beginnen möchte ich mit Chris Jericho, der jetzt die Tourdaten für seine Fosse-Tour veröffentlicht hat, und daraus geht ganz klar hervor, dass er am 8. April 2018 ein Konzert haben wird in Hampton Beach, New Hampshire. Warum das für euch interessant sein könnte, ist die Tatsache, weil am 8. April findet WrestleMania statt. Dadurch ist ein Auftreten bei Jericho bei WrestleMania quasi ausgeschlossen. Interessant ist daran, dass er jetzt halt ja in Japan seinen Auftritt hat, die WWE aber für ihn scheinbar momentan nicht so wichtig ist. War aber bei Jericho immer schon so, ich sehe ihn trotzdem gedanklich jetzt schon bei der Jubiläums-Raw-Sendung, weil Raw ist nun mal Jericho. Ich glaube nicht, dass man jetzt das Ding sagen muss, er wendet sich ab, seine Musik ist ihm halt wichtig und es war schon immer so, dass er zwischendurch andere Sachen gemacht hat, Dancing with the Stars oder sowas. Der kommt schon wieder. Schade, dass er bei WrestleMania nicht dabei ist, aber lieber nicht dabei, als in irgendein Schwachsinnsmatch reingebuckt. Insofern ist es okay. Drew McIntyre ist erstaunlicherweise schon wieder am Trainieren. Der hat sich ja den Bizeps verletzt vor gar nicht so langer Zeit und der sitzt schon wieder beim Training in einem Fitnessstudio und der linke Arm ist bandagiert und er schreit dazu, erstes Training nach der Operation, manche warten auf Heilung, andere heilen sich selbst. Ich hoffe, er übernimmt sich dann nicht und hat ähnliche Heilkräfte wie an John Cena, der auch nach so einer Verletzung relativ schnell wieder kam, und ich wünsche ihm weiterhin gute Genesung und freue mich, dass es ihm soweit ganz gut geht. Laut dem PW Insider haben sich Aleister Black und No Way Josie vor einiger Zeit mehrere kleine Verletzungen zugezogen. Beide werden jedoch keine Auszeit benötigen, es sind mehr so kleine Blessürchen, die sie so auskurieren können. Gut, nach Raw kam es noch zu einem Segment für die Fans vor Ort, und zwar wurde da noch ein also die Shield waren ja noch im Ring und waren natürlich pissed und entging der Logik, dass ja Sheamus, Cesaro und Joe im Publikum schon standen und eigentlich schon abgehauen waren, waren diese dann wieder zum Ring gekommen, wurden dann eingecashed, Cesaro wurde rausgeschmissen und Sheamus blieb über. Und Sheamus hat dann versucht, irgendwie einen Fistbump davon hinzukriegen, um nicht verprügelt zu werden, und die haben sich doch zum Schein darauf eingelassen, nur ihm dann richtig zu vermöbeln. Der hat alle Finisher abbekommen. Zum Schluss musste er noch, was das Publikum es so gerne wollte, noch durch einen Tisch durch. Und das war halt ein typisches Fan-Moment-Segment, was wirklich sehr lustig gemacht war, weil die Shield waren da eher am Rumspaßen und haben viel Gags gemacht, die haben zwischendurch auf den Stuhl gesetzt und aufgeholfen und gedacht, nee, ist ja alles nicht so schlimm, um dann noch mehr zu bestrafen. Ein sehr unterhaltsames Segment, ging 12 Minuten lang, kann man sich bei YouTube anschauen. Ich habe es auch bei Kappa Haters auf der Twitter-Seite weitergeleitet, denn der passende Spruch von mir dazu war, wenn die 12 Minuten nach Raw unterhaltsamer sind als fast alles in den 3 Stunden zuvor. Und das trifft es. Schaut es euch gerne an, @Kappa_Haters bei Twitter, da habe ich es verteilt. Schaut es euch an, ansonsten bei YouTube. Gut, Sheamus ist ein gutes Stichwort, denn Sheamus ist tatsächlich verletzt, zumindest heißt es so. Und zwar soll er eine Verletzung haben, die, laut Dave Meltzer sogar, die der ähnelt, die Edge in den Ruhestand zwang und die auch Steve Austin hat. Und zwar wäre er deswegen auch letzte Woche nicht in der Show gewesen, wo sich The Shield noch über lustig gemacht hat, er wäre auf einer Mohawk-Convention. Da war er wohl irgendwie in einer Spinaltenose und also er hat eine Spinaltenose und er hat sich da irgendwie auf Erholung gehofft. Und das ist eine Verengung des Wirbelkanals, muss man sich das vorstellen. Das ist nicht so drastisch wie bei Edge und Austin, doch es ist kein gutes Zeichen für die weitere Zukunft von ihm. Was dazu nicht passt zu diesen Infos, obwohl Dave Meltzer sonst immer sehr gut informiert ist, ist die Tatsache, dass er jetzt ja von The Shield bei Raw noch durch den Tisch geslampt wurde. Ich glaube nicht, dass das eine Verletzung ist, wo man sagt, ja okay, so 6 bis 7 von diesen Bumps hält es noch aus, also das heißt, die teilen wir uns jetzt ein, also das ist, wir sind hier nicht im Cartoon-Universum, sondern das funktioniert hier halt nicht. Insofern, entweder ist es überhaupt gar nicht so schlimm, die Info ist einfach schlichtweg falsch, oder Seamus ist jemand, der darauf scheißt, aber das würde die WWE nicht machen. Insofern darf man gespannt sein. Ich hoffe, dass sich das nicht bewahrheitet und Seamus uns noch erhalten bleibt, weil der immer für Matches oder ähnliche Geschichten gut ist und im Moment ja auch einfach over ist zusammen mit seinem Tag-Team-Partner Cesaro. Es wäre echt schade, wenn sowas ihn jetzt aus der Bahn schmisse. Ein weiteres Match ist für die kommende Raw-Sendung bestätigt worden. Und zwar hatte ich ja schon gesagt, dass Rich Swann gegen Drew Gulak und Braun Strowman gegen Kane. Aber folgende Matches wird es noch geben. Roman Reigns gegen Cesaro, Seth Rollins gegen Seamus, Dean Ambrose gegen Samoa Joe. Ach Leute, ich hab's gerade schon gesagt, ich sag's wieder, langweiliger Mist. Brauche ich das in jeder Konstellation nochmal? Und jetzt gegen Kreuz und Quer, wir haben einen dritten hinzugefügt und hahaha, und Jason Jordan wird sich auch noch rumspringen mit ein bisschen Pechelei. Es ist immer die gleiche Scheiße, ich brauche das nicht. In dem Fall ist es schon fast noch zu lange bis zum Royal Rumble. Wenn die so lange mit den gleichen Personen immer rumhampeln, muss ich kotzen. Ich will's einfach nicht mehr sehen. Brauche ich ja nicht. Bäh. Alexa Bliss und Sasha Banks sind in die Geschichte eingegangen. Nicht als beste Wrestlerin aller Zeiten, aber als die ersten weiblichen Wrestler, die ein Match in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei einem Live-Event bestreiten durften. Traditionell durften nämlich aus kulturellen Gründen Frauen an diesen Wettkämpfen nicht teilnehmen, aber die WWE hat nun die Erlaubnis dafür bekommen, mit der Auflage, dass die in ganz körperlicher Bekleidung gegeneinander antreten. Das haben die dann auch gemacht, die haben auf ihre knappen Outfits verzichtet und haben dann ein Match gegeneinander geführt, bei dem Alexa Bliss ihren Titel verteidigt hat gegen Sasha Banks, aber letztendlich wird das immer in den Geschichtsbüchern stehen, Alexa Bliss und Sasha Banks, die ersten Damen in Abu Dhabi. Das ist einfach mal geschichtsträchtig und dementsprechend darf man das ruhig erwähnen. Ja, wir haben schon gesehen, das Woken-Gimmick ist gestartet. Die Promo hat es eingedeutet, vorher hat sie ja schon Videos, Snippets gezeigt und im Grunde ist das genau das gleiche wie das Broken-Gimmick. Exakt das gleiche. Und die WWE hat lediglich einen alternativen Namen gewählt. Die Sports Illustrated sagt ganz klar, WWE-Quellen hätten mitgeteilt, dass Matt Hardy die kreative Kontrolle über den Charakter hat und den vollen Segen sowie die Unterstützung von Vince McMahon hat. Der WWE-Boss hat das vollste Vertrauen in Matt und ist davon überzeugt, dass Matt die Fans mit dem Woken-Gimmick begeistern wird. In welche Richtung das geht hingegen, wird nicht gesagt. Jetzt wird hier noch drauf eingegangen, warum Enzo Amore und Nia Jax da diese Begegnung hatten. Die sollen auch künftig als Liebespaar auftreten. Und zwar soll das Ganze eine Comedy-Storyline werden. Spätestens jetzt habe ich so einen leichten Würgereiz schon. Künftige Auftritte von Nia Jax an der Seite von Enzo Amore bei WWE 205 werden demnach denkbar. Und es gibt natürlich einen Grund dafür. Und zwar möchte man die von Absolution fernhalten. Da die jetzt die dominierende Macht im Raw Women's Division werden sollen und jedes weibliche Talent aus dem Weg räumen, außer Asuka offensichtlich, damit dann in der Zwischenzeit Nia Jax nicht geschwächt wird, wird die einfach gar nicht gezeigt. Also die treibt sich woanders rum, dementsprechend nimmt sie aus der Schusslinie. Ich weiß nicht, ob es da nicht sinnvoller gewesen wäre, sie eine Verletzung Engel machen zu lassen, wenn die super dominante Killerin jetzt auf einmal eine auf In Love mit Enzo, diesem Lappenhampel, das auch noch in Comedy-Segmenten. Ich weiß nicht, ob die Dominanz danach noch so glaubwürdig ist. Also muss man sehen, wie sie es machen, aber schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Übrigens, Absolution ist ein gutes Thema, denn die sollten erst PMS heißen. Erstmal von der Namensgebung sowieso schon schwierig, wie ich finde, aber Stephanie McMahon hat das letzte Zeit verhindert, denn auf einmal fiel den einen so, ach guck mal, es gab ja schon mal PMS. Und zwar gab es ja eine Attitude Era, Terry Runnels, Jacqueline Moore und Ryan Shamrock gab es als PMS, Pretty Mean Sisters. Und das ist doch der Grund, warum Paige erst eine Woche, nachdem die auftaucht, den Namen das erste Mal genannt hat, weil die einfach keinen hatten. Ja, WWE, die denken richtig viel nach, ne? Das ist so. Naja. So, und jetzt ganz kurz nochmal was. Laut Dave Meltzer hat Vince McMahon Daniel Bryan gegenüber klargestellt, dass der WWE-Arzt Dr. Joseph Maroon die einzige Person sei, die die endgültige Entscheidung darüber trifft, ob Bryan jemals wieder WWE-Matches bestreiten darf. Die Chancen einer aktiven Rückkehr zum jetzigen Zeitpunkt stehen aber nicht schlecht, denn einige Quellen berichten, dass Bryan tatsächlich eine In-Ring-Rückkehr feiern könnte, allerdings nicht als Vollzeit-Wrestler. Sollte Bryan also als Wrestler bei WWE zurückkehren, wird er lediglich Legitimität eingesetzt werden, vergleichbar mit Brock Lesnar. Wenn sich also der WWE-Arzt auch weiterhin dagegen stellen sollte, wird Bryan sich Gedanken machen, soll er sich anscheinend Gedanken machen, wieder zu trainieren, um dann im Anschluss an einem anderen Ort zu wresteln. Also man wird Daniel Bryan spätestens im Oktober 2018 oder so im Ring sehen. Die Frage ist nur, wird es in der WWE sein? Ich hoffe, dass Vince dann schlau genug ist, zu sagen, ach weißt du, was machst du lieber hier? Weil den gehen zu lassen, wäre einfach nur dumm. Ich glaube auch, dass diese News so halb überholt ist und die eigentlich schon längst das vorbereiten, denn dieses Shane gegen Bryan-Ding läuft unweigerlich irgendwann auf ein Match hinaus und deswegen, ich würde es sehr begrüßen. Ich würde es nicht begrüßen, dass Daniel Bryan gegen Shane McMahon, weil Shane McMahon einfach nicht die Art von Wrestler ist, die da richtig was machen kann. Ich sehe ja Daniel Bryan eher gegen Leute wie AJ Styles, Nakamura, Seth Rollins, so diese Liga, aber man muss es sehen, wie sie es machen, wenn er Shane beseitigen darf auf dem Weg zu sowas, um dann ab und zu coole Fäden zu machen, würde ich das sehr begrüßen, habe ich Bock drauf. Ja. Das ist ein gutes Stichwort, bei SmackDown Live gerieten Daniel Bryan und Shane McMahon über die letzten Wochen mehrfach aneinander. Diese Spannung könnten zu einem Heel-Turn führen. Es wäre durchaus denkbar, dass entweder General Manager oder Commissioner von den beiden bei Clash of Champions zum Heel turnt. Soweit ist das nichts überraschend. Das habe ich gerade schon angemerkt, dass das passieren wird. Man einfach nur nicht weiß, wie da die Rollen verteilt sind. Shane ist ja immer noch beliebt, weil die alle denken, ja, es geht hier nur gegen Kevin Owens und Sami Zayn, aber das ist schon eine typische McMahon-Geschichte. So richtig face finde ich das nicht mehr. So, es wurde jetzt eine Grafik veröffentlicht, und zwar wie Neville eigentlich eingeführt werden sollte damals, als er kam als Superheld. Und zwar war das ein komischer Ringeanzug, so eine Robin-Maske und sowas. Also es sah schon ein bisschen strange aus. Und also ich bin dann doch froh, dass sie das dann gemacht haben, wie sie es damals gemacht haben. Neville ist ja scheinbar wieder in der Pipeline, wird in Kürze wieder zurück sein. Gut, jetzt schaue ich gerade durch meine Seiten und habe tatsächlich nichts mehr, was hier irgendwie neu ist. Letzte Mal aktualisieren. Nö, das war's. Alle News abgearbeitet, alles soweit besprochen. Wir sind jetzt nur bei einer Stunde. Ich bin aber auch alleine, kein Gegenpart, der mir zustimmt oder gegenspricht. Das heißt, naturgemäß ist das Ganze jetzt etwas kürzer. Ich hoffe, ihr könnt für diese Woche damit leben. Wie gesagt, die Technik hat uns da echt eine schöne Aufnahme, die ich bekommen habe von 2 Stunden, wo die Jungs da wirklich da abgefeuert haben. Ich war selber gar nicht dabei, habe aber da reingehört. Es waren ein paar lustige Sachen dabei. Und beim nächsten Mal dann wieder. Bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören, wie jede Woche, wünsche euch ein schönes Wochenende und einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, wann auch immer das ihr hört. Und wir dann in alter Frische wieder zum nächsten Wochenende, dann hoffe ich mit dem endgültigen Debüt von Calvin mit Dennis und mir. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, tschüss, bis dann.
Das war's für dieses Mal, bis zur nächsten Ausgabe von Kappa Haters.